Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Das Krippenspiel oder das Anspiel, das hat uns ja eigentlich einen Einblick, man könnte sagen, hinter die Kulissen der Weltgeschichte gegeben. Weltgeschichte, das klingt immer so übelst groß und entfernt, aber wir haben gemerkt, Weltgeschichte, das ist auch irgendwie persönlich, ja? Personen treffen Entscheidungen und andere Personen sind dann wiederum persönlich betroffen. Aber dennoch ist uns aus der Geschichte klar, dass die Weltgeschichte immer von der Weltmacht geschrieben wird. Nun, Judäa, Israel, das war eigentlich zu keinem Zeitpunkt in der ganzen Weltgeschichte eine richtig große Weltmacht. Und doch, die Geschichte der ganzen Welt scheint immer wieder mit der Geschichte Israels verbunden, ja sogar von der Geschichte Israels geprägt zu sein. Und wir wollen jetzt in der Predigt noch einen Blick in die Vergangenheit wagen und in die Geschichte Israels schauen, noch ein Stück weiter zurück als das, was wir gerade gesehen haben. Es gab eine Zeit in der Welt, da war Ägypten die große Weltmacht. Und Ägypten knechtete das Volk Gottes. Ägypten, der Pharao in Ägypten, der war sich seiner Sache sehr sicher. Und dennoch war es so, dass letztendlich Gott seinen Plan ausführte. Dass Gott sein Volk groß machte, mehrte, reich machte und auch befreite aus Ägypten. Und das Interessante ist, dass alles tat Gott nicht gegen Ägypten, sondern durch Ägypten. Ägypten musste Gott dienen. Ein paar hundert Jahre später, da war Babylonien die Weltmacht. Und auch dieses Volk nahm das Volk Gottes gefangen und auch dieses Volk war sich seiner Macht und Herrschaft sehr sicher. Das Nachfolgereich von Babylonien war dann Persien und bei denen war es genauso. Ihr kennt ja sicherlich das Sprichwort, das Gesetz der Meder und Perser. Wenn das einmal geschrieben war, das konnte man nie wieder ändern. Und dennoch, Gott führte seinen Plan aus. Auch die persischen Könige mussten Gott dienen und mussten dem Volk Gottes helfen. Und in dieser Zeit, wo das Volk gefangen war, aber wo das Volk dann auch wieder zurückkehren durfte in das Land nach Judäa, da wurde dieser Psalm 33 und die ganzen anderen Psalme, diesen Psalm 33 hat der Rabbi gerade noch am Schluss gelesen, wurden diese Psalmen zusammengefasst in ein Buch. Und der Psalmist ruft uns auf in diesem Psalm oder ruft die Israeliten auf, nicht die Menschen zu fürchten, nicht die menschlichen Könige, nicht die ganzen Umstände, die schlimme Situation damals, sondern den Herrn zu fürchten, was eben bedeutet, auf den Herrn zu vertrauen. Und wenn wir in diesem Psalm 33, den uns der Matthias heute auch vorgelesen hat, mal reinschauen, da steht Vers 4, warum wir denn auf den Herrn vertrauen dürfen? Denn das Wort des Herrn ist wahrhaftig, all sein Tun ist Treue. Ja, auf den Gott kannst du dich verlassen. Und dann weiter, er liebt Gerechtigkeit und Recht. Und dann ist es so, als ob der Psalmist sagt, jetzt Leute, schaut euch doch mal um. Die ganze Erde ist erfüllt von der Güte des Herrn. Er ist der Schöpfer, er hat alle Macht. Und dann am Ende sagt der Psalmist, dass sein Plan, also der Plan Gottes, bestehen bleibt. Und Vers 11 sagt er, selig ist, welcher auf ihn vertraut. Denn der Herr rettet. Das sagt der Psalmist den Israeliten von damals, das sagt er aber auch uns heute. Die Frage ist, stimmt das? Haben wir wirklich Grund zum Vertrauen auf Gott? Haben wir wirklich Grund zur Freude? Wenn wir unsere Welt so angucken, wenn wir jetzt das letzte Jahr angucken, dann können wir eigentlich nur feststellen, es ist mehr Krieg, mehr Hunger, mehr Not, mehr Verbrechen, mehr Korruption, mehr Umweltzerstörung, mehr Steuern, mehr Gesetze gegen Gottes Ordnung, mehr Christenverfolgung, mehr Unglaube, mehr abgetriebene Kinder, mehr geschändete Frauen, mehr Bürgerkriege, mehr Drogentote, mehr Hass und so weiter. Ist Gott der Herr? Hat er wirklich die Herrschaft? Kann er wirklich retten? Steht er denn wirklich zu seinem Wort? Diese Frage, die hat sich sicherlich Israel in Ägypten gestellt, dann später in Babel. Und diese Frage stellten sie sich sicherlich auch unter der römischen Vorherrschaft, was wir ja im Anspiel gesehen haben. Und diese Frage stellen sich auch sicherlich viele Menschen heute, vielleicht auch einige von euch. Kann es überhaupt einen Gott geben? Und Wenn es einen Gott gibt, warum lässt Gott das zu? Nun, seit über 2000 Jahren können Christen auf diese Frage eigentlich zwei klare Antworten geben, die keinen Zweifel mehr zulassen. Vielleicht zulassen, aber wenn Menschen darauf vertrauen, das erkennen, eigentlich nicht mehr. Und es ist klar, ich rede hier jetzt von der ersten Weihnacht. Ich rede von der Geburt Jesu Christi. Und in dieser Geburt liegen zwei wichtige Wahrheiten, zwei Zeichen für uns. Und diese beiden Zeichen, die werden uns eigentlich zu diesen Antworten. Nun, was geschah denn dort? Was ist denn unsere Antwort? Wofür steht Weihnachten? Ich lese uns dazu, was der Evangelist und Historiker Lukas aufschrieb im zweiten Kapitel seines Evangeliums, Vers 1 bis 7. Die stehen hier auf dem Blatt, was ihr habt. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zur Zeit, da Quirinius Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sich schätzen ließe, ein jeder in seine Stadt. Da machte sich auch Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das jüdische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem, auf, weil er aus dem Hause und Geschlechte Davids war. Damit er sich schätzen ließe mit Maria, seinem vertrauten Weibe, die war schwanger. Und als sie dort waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Lukas gibt es, wie wir es gewöhnt sind, die öfters hier bei uns im Gottesdienst sind, weil wir schon eine Zeit lang über das Lukas-Evangelium predigen. Er gibt, wie wir es gewohnt ist, wie es Lukas immer macht, den geschichtlichen Zeitpunkt an, den geschichtlichen Kontext. Was geht gerade in der Welt ab? Nun, in Ägypten, in Babel, in Persien, im Griechischen Reich, überall herrschten ähnliche Zustände für das israelitische Volk wie jetzt unter den Römern. Und es ist noch nicht lange her, da Octavian, von dem wir hier gehört oder den wir hier gesehen haben, die Alleinherrschaft errungen hat. Ja, er hat sie erkämpft. Und als er die Herrschaft über das ganze Römische Reich errungen hat, machte ihn der Senat zum Kaiser und er gab ihm den Ehrentitel Augustin. Auf Lateinisch heißt es Augustin, wenn wir das übersetzen, heißt es einfach Kaiser oder Majestät. Und dieser Name wurde dann fortan eben kein Eigenname, sondern der Titel des Kaisers, seiner Nachfolger. Das Interessante ist, nachdem Augustin mit sehr viel militärischer Macht und Einsatz die Herrschaft erlangt hat, hat er eigentlich das ganze große römische Reich befriedet und es brach wirklich eine lange Zeit des Friedens an. Er war bekannt unter den römischen Kaisern als der Friedensbringer. Und nicht nur das, Augustus war der erste Kaiser. Er regierte sehr lange, er regierte gut, er setzte sich durch, er brachte sich selbst, aber auch das ganze römische Reich wirklich vorwärts. Und all das kostete natürlich viel Geld. Frieden war damals wie heute nur mit viel militärischer Macht zu erreichen. Und deshalb ist es kein Wunder, wenn es tatsächlich so geschehen ist, wie wir es hier gesehen haben, dass sich alle Leute in Steuerlisten einschreiben mussten. Und zur Zeit von Quirinius mussten sich auch die Juden das erste Mal in solche Steuerlisten einschreiben. Und das machten sie auch. Wir lesen nach Vers 3, und es zogen alle aus, um sich erfassen zu lassen, jeder in seine eigene Stadt. Tatsächlich alles läuft, wie Augustus es sich wünscht. Aber es ist interessant, wie berichtet Lukas weiter? Da steht Vers 4, es ging aber auch Josef von Galiläa aus der Stadt Nazareth hinauf nach Judäa in die Stadt Davids, die Bethlehem heißt, weil er aus dem Haus und Geschlecht Davids war, um sich erfassen zu lassen mit Maria, seiner ihm angetrauten Frau, die schwanger war. Also, erster Blick. Auch unser Josef war gehorsam und ging los mit seiner angetrauten Frau, die Maria, obwohl sie schwanger war. Was ist das für ein Gehorsam, könnte man denken. Selbst die Mutter des Messias muss hochschwanger durch die Kante reisen, Und das waren immerhin knapp 100 Kilometer, die sie gehen mussten. Das war der erste Blick. Was sehen wir auf den zweiten Blick? Da lesen wir, Lukas erwähnt die Stadt Davids, Bethlehem. Warum? Weil Josef aus dem Haus Davids war. Genau das haben ja unsere Schüler hier zitiert. Was haben sie gesagt? Der Messias muss aus dem Geschlecht Davids und aus Bethlehem kommen. So sprachen die alten Verheißungen. Wenn wir das jetzt zusammenfassen, erster und zweiter Blick, sehen wir, ganz Israel ist von den Römern besetzt. Es herrscht ein ausländischer Statthalter. Von der davidischen Königslinie, die eben die wichtige Königslinie war, war schon seit der Gefangenschaft in Babylon kaum was zu hören gewesen. Nun gibt es doch da irgendwo in irgend so einem nördlichen Bergdorf oder Bergnest ein Nachfahre, aber der wohnt eben nicht in Bethlehem. Aber jetzt kommt's, er muss genau wegen diesem Steuererlass oder dieser Ankündigung mit seiner hochschwangeren Frau kurz vor der Geburt nach Bethlehem, um sich in Steuerlisten eintragen zu lassen. Und was heißt das? Die äußere Lage, die scheint wirklich ungünstig für Israel. Es ist wie so oft bedrängt und Augustus, der ist auf dem Höhepunkt seiner Macht. Wieder werden sich die Juden gefragt haben, wo ist Gott, warum greift er nicht ein? Doch was hier in dem Text wirklich steht, ist, dass Gott nie losgelassen hat. Dass er es gar nicht nötig hat, einzugreifen, weil er schon die ganze Zeit seinen Plan ausführt. Und zwar, wie er ihn angekündigt hat. Und in Gottes Plan ist eben selbst der große Kaiser Augustus nur ein Werkzeug. Ja, Augustus weiß nicht mal, dass er Gottes Plan durch seine Befehle mit ausführt. Dieser Mann, der denkt, der Herr der Welt zu sein, der denkt, alles zu wissen, was in seinem ganzen Reich abgeht, der muss unwissend Gott dienen. Wenn wir die Geburt von Bethlehem betrachten, dann klingt das eigentlich nicht nach einer königlichen Geburt. Wie groß ist der Kontrast zwischen Augustus in seiner Macht, in seinem Reichtum und Jesus in seiner Krippe mit seinen Windeln. Und doch gerade in der Geburt Jesu sehen wir, dass eben nicht Augustus damals und auch kein Politiker oder Wirtschaftsboss oder General oder sonst wer heute die Welt lenkt oder unter seiner Kontrolle hat, sondern allein Gott. Und Weihnachten ist darum bis heute ein so klares Zeichen für alle Menschen, dass Gott diese Welt lenkt, dass Gott diese Welt regiert. Und das ist die erste wichtige Wahrheit für uns. Weihnachten ist ein Zeichen für die Regierung Gottes. Und die Frage, kann es einen Gott geben, können Christen deshalb nicht nur mit Ja beantworten, sondern sie können weiter erklären, dass Gott diese Welt in seinen Händen hält, dass er sie regiert, ja, dass er, wie es der Psalm 33 auch sagt, in jedes Menschen Herz sieht. Und neben dieser ersten Antwort, diesen ersten Zeichen von Weihnachten, gibt es noch ein zweites Zeichen. Und dieses zweite Zeichen gibt uns die Antwort auf die auch sehr oft gestellte Frage, warum kann Gott das zulassen? Angesichts unserer schlimmen Lage scheint dieses Zeichen manchen Menschen sicherlich wie ein Hohn zu sein. Aber es ist dennoch so. Weihnachten ist nicht nur ein Zeichen für Gottes Regierung, sondern, das ist das zweite Zeichen, Weihnachten ist ein Zeichen für Gott, für die Gnade Gottes. Warum lässt Gott das Leid zu? Hier gibt es natürlich viele Antworten, aber grundsätzlich ist das Leid überhaupt in der Welt, weil diese ganze Welt gefallen ist, und zwar konkret von Gott abgefallen ist. Nachdem die ersten Menschen sich von Gott weggewendet haben, nachdem sie gegen Gott gesündigt haben, ist eben alles in der Welt anders geworden. Wir alle sind Sünder. Und nicht nur wir Menschen, sondern diese ganze Schöpfung ist irgendwie nicht mehr so, wie sie sein soll. Alles ist anders geworden. Wir können uns das vielleicht vorstellen wie bei einem Gleis, wenn ein Zug fährt und dann ist die Weiche falsch gestellt. Und dann fährt der Zug nicht mehr auf der Spur, auf der er fahren soll. Alles läuft nicht mehr so, wie es vorgesehen war. Das heißt also nicht mehr zu Gott, sondern wir alle rennen von Gott weg und hin in unser Verderben. Das Ding ist, dass Gott das nicht will, dass wir von ihm wegrennen und stattdessen vielleicht übereinander herfallen. Gott hat uns extra sein Wort, seine Gebote gegeben, damit eben alles gut läuft, damit es uns gut geht. Gott hat uns nicht seine Gebote gegeben, um uns zu schikanieren. Du musst und du sollst nicht und du darfst nicht, sondern Gott gibt uns seine Gebote, um uns zu zeigen, wenn ihr danach handelt, dann kann es gut gehen. Dann werdet ihr Segen haben. Aber dennoch ist es so, dass keiner danach fragt. Wie es in Ägypten war, wie es in Persien und in Rom war, wie es bis heute ist. Man fragt nicht nur nach Gott, man fragt nicht nur nicht nach Gott, sondern man denkt sogar, man hat alles selber im Griff. Ja, die Regierungen, die Armeen, die Diktatoren, die Banken, die Aktionäre, die Firmenbesitzer, ja, eigentlich jeder Mensch hat so ein bisschen das Gefühl, na, ich habe mein Leben im Griff. Aber was ist jetzt eigentlich die Antwort, die uns wirklich weiterbringt? Die Erkenntnis, dass die ganze Menschheit selbst verschuldet in ihr Unheil rennt, die bringt uns ja noch keine Lösung. Das ist keine hilfreiche Antwort. Die hilfreiche, ja, die erlösende Antwort, die bekommen wir wiederum in Weihnachten oder durch Weihnachten. Gott lässt uns nicht in diesem Zustand. Er will uns daraus erretten. Gottes Antwort auf das Leid in der Welt ist, dass er uns seinen Sohn in das Leid der Welt schickt. Die Geburt von Jesus unter diesen sonderbaren Umständen ist das Zeichen für Gottes Gnade. Gott erbarmt sich über uns. Er übergeht nicht unser Elend, sondern er kommt mitten hinein. Wir lesen da Vers 6, es geschah aber, während sie dort waren, da erfüllten sich die Tage, dass sie gebären sollte. Und sie gebar ihren Sohn, den Erstgeborenen, und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in die Krippe, weil für sie kein Raum in der Herberge war. Was für eine notvolle Situation. Nur ein Stall, nur eine Futterkrippe für Gott. Und wie hilflos müssen sich Josef und Maria erst gefühlt haben. Und dennoch, Gott handelt hier. Ja, Gott ist selber da. Und Gott hat auch die kleinste Kleinigkeit unter Kontrolle. Auch wenn das vielleicht die großen Herrscher von damals und viele Menschen von heute immer noch nicht glauben wollen. Aber das, was die Welt nicht glauben will, das wird vom Himmel bestätigt. Denn hört, was Lukas uns weiter schreibt, ab Vers 8. Und es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hürden, die hüteten des Nachts ihre Herde. Und der Engel des Herrn trat zu ihnen, und die Klarheit des Herrn leuchtete um sie, und sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht. Siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird. Denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Herrscharen, die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Der Himmel antwortet auf das Geschehen, welches der Mittelpunkt der Weltgeschichte ist. Die Engel zeigen uns, welche Ehre, ja welche Anbetung diesem Kindlein in der Krippe gebührt. Ja, dieses hilflose Kindlein in Windeln in der Krippe, hören wir in Vers 11, ist der Heiland. Das heißt, er wird uns erlösen. Er ist der Christus. Und das ist sein Titel. Er ist der verheißene Gottes. Er ist der Erwählte. Und dann steht dort, er ist der Herr. Was heißt, dass er der souveräne Gott ist. Und was ist das Zeichen seiner Macht und seiner Würde und seiner Göttlichkeit? Was sagt der Engel den Hirten? Er sagt, in Windeln, in einer Krippe werdet ihr es finden. Das nehmt zum Zeichen. Und das klingt doch irgendwie komisch. Es ist doch eigentlich nicht ernst zu nehmen. Aber genau das ist das Zeichen der Gnade Gottes. Er erniedrigt sich, er geht den Weg der Demut. Und Demut, das ist heute so ein Wort, was es eigentlich kaum noch zu geben scheint. Und dennoch ist es so, wie viel Leid könnte man sich ersparen, durch die demütige Haltung. Aber oft ist es eben so, dass man erst durch das Leid Demut lernt. Hier sehen wir, dass Gott sich selbst gedemütigt hat, dass er sich erniedrigt hat. Er müsste eigentlich kommen und uns richten, aber er kommt, um uns zu retten. Er kommt in Frieden. Was für ein Trost liegt in diesem Geschehen von Weihnachten. Es ist eben nicht in erster Linie ein Fest der Familie oder ein Fest der Liebe, wo wir ziemlichen Aufwand betreiben, dass wir uns abschirmen von allem Leid, was da draußen in der Welt ist und wo alles schön heimelig und perfekt sein soll. Und wo dann vielleicht gerade deshalb viel Stress entsteht und Streit entsteht. Weihnachten bedeutet Trost und Ruhe und Friede und wahre Freude, weil Gottes Sohn als Mensch auf unsere Welt gekommen ist, um Frieden mit Gott zu schaffen. Augustus und all die anderen Herrscher nach ihm haben eben nicht den wahren Frieden gebracht, sondern Jesus Christus. Gottes Antwort auf das Leid in der Welt, das ist eben nicht, dass er irgendwelche Symptome des Leides löst, sondern dass er die Ursache des Leides bekämpft. Und die Ursache ist, dass wir stolz von Gott wegrennen, anstatt uns demütig zu ihm zu flüchten. Aber passt auf, weil wir nicht zu Gott gehen, kommt Gott zu uns. Und er will genau das wegnehmen, was uns von Gott trennt, unsere Sünde. Hinter den meisten von uns liegt sicherlich ein anstrengendes Jahr. Und wenn wir jetzt diese Tage der Ruhe vor uns haben und des Beisammenseins in der Familie, dann ist das wirklich wunderbar und dann ist das ein Grund zur Freude. Aber wir wissen alle, danach geht der Alltag wieder los. Da kommen wieder die Herausforderungen, die Probleme. Und wir merken schnell, dass es eben immer noch Not und Krieg und Elend und auch persönliches Leid gibt. Aber was hat der Psalmist gesagt in diesem Psalm 33? Selig ist, welcher auf ihn vertraut, denn der Herr rettet. Stimmt das? Haben wir diesen Grund zur Freude? Und die Antwort ist, wer an die biblische Botschaft von Weihnachten glaubt, wer erkennt, dass Weihnachten ein Zeichen für die Regierung und für die Gnade Gottes ist, der braucht nicht in diesem Leid zu verzagen, sondern er kann sich in Christus freuen, selbst wenn er im Leid ist. In Christus sehen wir, dass Gott eben nicht in unerreichbarer Ferne ist, sondern dass er diese Welt regiert. Und in Christus sehen wir, dass Gott kein kalter, unbarmherziger, gesetzlicher Weltenlenker ist, sondern dass er gnädig ist und Frieden und wahre Freude uns Menschen schenken will. Und wer diese Freude erlebt hat, wer den Frieden mit Gott gefunden hat, der wird in den Chor der Engel mit einstimmen können. Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens. Amen. Ich möchte mit euch noch beten. Himmlischer Vater, wir danken dir für diese Botschaft von Weihnachten. Und wir wissen, dass es sehr, sehr schwer ist, das wirklich zu begreifen, dass Gott Mensch geworden ist, dass du deinen Sohn geschickt hast. Und deshalb bitten wir dich, dass du uns allen schenkst, es wirklich zu erkennen und zu verstehen und auch zu glauben. Und wir bitten dich, dass du uns Demut in unser Herz gibst, dass wir uns zu dir nahen können. Amen. Wir wollen nun als Antwort auf die Predigt das nächste Lied singen, und zwar die Nummer 68, O du Fröhliche.